Hallo und willkommen im Mediaprogramm der Bernecker Börsenbriefe. Hier gibt es nicht nur Infos, sondern auch qualifizierte Meinungen rund um Aktien, Kapitalmarkt und Geldanlage. Diese Episode ist die Audioversion der Bernecker TV-Sendung Die Woche als Gespräch von Moderator Walter Thissen mit Hans A. Bernecker aus dem Redaktionsteam der Aktienbörse und der AB Daily. Diese Sendung wurde am 5.8.2020 aufgezeichnet und am gleichen Tage bereits im kostenpflichtigen Bernecker TV-Programm veröffentlicht. Und nun Ton ab für diese neue Bernecker Opinion Podcast Episode. Viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen im Bernecker TV, meine Damen und Herren. Nach der Sommerpause wird es Zeit wieder für die Woche, dem TV-Gespräch mit Hans A. Bernecker. Strategie ist das große Stichwort für diese Sendung. Das meint zum einen die Portfoliostrategie, aber auch und besonders die Strategie auf der Ebene der Unternehmen. Siemens Healthineers ist hier natürlich das große Schlaglicht, aber es gibt auch weitere, SAP beispielsweise, also wieder einiges zu besprechen. Schön, dass Sie dabei sind, meine Damen und Herren. Gleich geht's los. Ich darf nun sprechen mit Hans A. Bernecker, der uns zugeschaltet ist. Hallo, Herr Bernecker.
Hallo, ich begrüße Sie.
Herr Bernecker, schauen wir ein wenig zurück. Das Statistische Bundesamt meldete für das zweite Quartal ja einen BIP-Knick von 10,1% gegenüber dem Vorquartal. Das entspricht dem stärksten Rückgang seit Anfang der vierteljährlichen BIP-Ermittlungen für unser Land, also seit 1970. Klingt und ist dramatisch, aber es ist der Blick in den Rückspiegel. Halten wir uns damit nicht allzu lange auf, sondern schauen nach vorne. Welchen Verlauf erwarten Sie sowohl bei der Stimmung als auch bei der Konjunktur nach dem V?
So wie die Börse es vorgezeichnet hat, ich muss das immer wiederholen. Ich muss das in kurzen Worten sagen, denn darin liegt das Verständnis alles dessen, was demnächst ansteht. Also ein massiver Einbruch, Corona ist bekannt, die Erholung aller Märkte ist ebenfalls bekannt. Spätestens ab Mai, etwa Anfang Mai, ging es darum, wie hoch ist der Einbruch. Den kennen wir inzwischen, auch das ist statistisch bewiesen. Die Börse hat in den letzten 6 oder 7 Wochen genau das getan, was vorauszusehen war, nämlich die Erholung wird nun im Einzelnen, bei den einzelnen Werten überprüft, wer ist besonders betroffen, negativ, positiv, wie auch immer. Und darauf stellen sich die jeweiligen Kurse ein. Ich habe sie Qualitätstest genannt. Und genau das ist jetzt passiert. Wir haben jetzt 6 Wochen oder 7 Wochen, wie ich gesagt habe, Konsolidierung. Die endet Ende dieser Woche mit den allen großen Berichten. Ich glaube, nächste Woche sind noch 3 oder 4 DAX-Konzerne dran. Und dann geht es in die nächste Phase. Und die nächste Phase heißt, ab 12.000 im DAX wird einzeln sortiert, jede einzelne Aktie gemäß ihrer Qualität. Dann laufen nicht mehr alle gemeinsam, sondern jeder nach Qualität. Eine wunderbare Konstellation.
Okay. Wenn wir nochmal ganz kurz bleiben bei den Indizes. Als Laie könnte man ja denken, dass zwischen dem Börsenverlauf und dem Verlauf in der Realwirtschaft 1:1 eine Verbindung ist. Aber letztlich ist die Börse ja ein Markt, wo sich der Preis aus Angebot und Nachfrage ergibt. Und in dem Kontext ist natürlich wichtig, wie viel Geld zur Verfügung ist und als Nachfrage eben auch wirksam werden kann. Schauen wir also auf ein wenig auf die Geldmengenentwicklung. Und zwar für die Eurozone, die Jahreswachstumsrate M1 war zuletzt plus 12,6%, also im Juni M3 plus 9,2%. Bei einer solchen Dampfwalze an Liquidität ist da ein größerer Rücksetzer im Index überhaupt realistisch? Der DAX hatte ja schon ein wenig Schwäche gezeigt, aber anschließend ging es auch schnell wieder Erholung. Ist das also ein Marktumfeld, wo grundsätzlich anzusetzen ist, buy the dips, also jede Schwäche zu kaufen?
Die Entwicklung der Geldmenge, so wie die EZB sie darstellt, mit M1 plus 12% und M3 mit etwas, glaube ich, 9%, ist nichts anderes als die Folge eben dieser EZB-Politik. Und sie hat daraus geschlossen, die EZB-Chefin selbst, dass daraus das Angebot an Krediten seitens der Banken an die Industrie entsprechend steigen würde. Tatsächlich ist das auch eingetreten. Aber wofür? 90% dieser Gelder, die von der Wirtschaft bei den Banken aufgenommen wurden, dienten der Liquiditätsvorsorge, aber keineswegs für Investitionen. Damit ist der eigentliche Effekt gleich null. Das ist leider festzustellen. Stört mich nicht, interessiert mich nicht. Die Wirtschaft wird sich so entwickeln, wie die Börse es vorgegeben hat. Jetzt muss ich wieder anschließen. nach der Erholung aller Indizes, also EZB, ZDW, IFO, werden wir demnächst kleine Rücksetzer sehen, nach den starken Sprüngen. Und dann eine vorsichtige, langsame Positiventwicklung, genauso wie die Börse es jetzt schon vorgemacht hat, indem sie stagniert hat oder, wie ich gesagt habe, Konsolidierung. Das alles immer in einem Zeitabstand von etwa 3 Monaten. Also Börse greift, vereinfacht gesagt, um etwa 3 Monate den tatsächlichen Ergebnissen der Wirtschaft vor. Ideal.
Ja. 3 Monate ist ein gutes Stichwort. Wir gehen ja auf die amerikanische Präsidentschaftswahl zu. Und bei diesen Stimmungswerten für Donald Trump wäre es nicht ganz unerwartet, wenn er vielleicht Nebenkriegsschauplätze aufmacht, vielleicht Ablenkungsmanöver oder irgendwelche Manöver gestaltet, um hier eben doch Stärke zeigen zu können. Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht die amerikanische Präsidentenwahl für die kurzfristige Börsentendenz, also sagen wir für die nächsten 8 bis 12 Wochen?
Die amerikanische Präsidentschaftswahl hat eine erhebliche Bedeutung. In 90 Tagen ist es soweit. Jeder große Investor, meinetwegen auch die kleinen, müssen überlegen, wie stellst du dich? Gewinnt erst die Wette 1. Setze ich oder wette ich auf Trump, dann kann ich entweder drinbleiben oder ich nehme vorher Gewinne mit, um anschließend wieder reinzugehen, wenn er gewinnt. Oder aber ich setze auf Biden, dann muss ich wissen, dass Biden mit Sicherheit eine andere Wirtschaftspolitik verfolgen wird. Also wird es Gewinnmitnahmen geben müssen. An dieser Frage kommt niemand vorbei. Wo nun im Einzelnen die Gewinnmitnahmen liegen werden, dann schauen wir auf das Klumpenrisiko der großen Techs. Und da muss ich sagen, habe ich ungute Gefühle. Denn sie sind massiv haben Gewinne gemacht. Alle sind mit diesen Titeln reich geworden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand einfach dies ignoriert und sagt, das geht so weiter. Schauen Sie sich die jeweiligen Charts an, am besten Nasdaq gegen S&P 500. Der Nasdaq hat einen Wert von ungefähr 14 Billionen, und S&P von 27, also der größte Markt, wenn es auch da Überschneidungen gibt oder Doppelzählungen. Kurzum, die Schwache der nächsten 90 Tage ist der Nasdaq insgesamt.
Und auf das Klumpenrisiko können wir dann vielleicht gleich noch ein wenig zu sprechen kommen. Vorher aber ein Blick auf den Devisenmarkt mit dem bemerkenswerten Schlaglicht, dass der längerfristige Abwärtstrend des Euro gegenüber dem US-Dollar unter Beschuss gekommen ist, oder anders ausgedrückt, der Dollar zeigt Schwäche. Das passt ja auch zum Verlauf von Gold. Ist diese Dollarschwäche aus Ihrer Sicht auch schon ein Vorsignal oder ein Signal, wie sich das internationale Kapital verhält, also ein Abbild der Kapitalströme?
Ja. Das ist genau das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Wer es ist, wer sich zurückzieht, weiß ich nicht. Aber der Dollar wird angeboten. Keine Frage. Bei 1,18 wird er vermutlich nicht Halt machen. Er kann bis 1,24 gehen. Das ist nicht aufregend, aber es zeigt als Indikator, wie sich das internationale Kapital nunmehr aufstellt. Tendenziell also Rückzug, oder ich sage jetzt mal gekonter Rückzug aus dem Dollar. Und das bedeutet nicht aus Anleihen, sondern eben aus Aktien. Und darin liegt die Achillesferse der Markttechnik.
Nun schauen wir noch kurz auf das Themenfeld Corona. Ein abgenudeltes Thema sozusagen. Aber es ist immer noch ein Einflussfaktor, gerade jetzt, wo der ein oder andere vielleicht ein bisschen Sorge hat über eine mögliche zweite Ansteckungswelle. 2 Fragen in diesem Kontext. Die erste Welle dürfte ja viele eher unerwartet getroffen haben. Inzwischen haben ja doch viele Unternehmen Zeit gehabt, sich anzupassen an das Umfeld. Auch die Regierung hat Zeit gepasst, Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Wie hoch erwarten Sie also einen tatsächlichen ökonomischen Effekt, sollte es tatsächlich zu einer höheren Ansteckungsrate jetzt im Herbst nochmal kommen? Und zweitens, ist in diesem Risiko, also einer zweiten Ansteckungswelle, aus Sicht der Börse auch die Chance enthalten, die besonders angeschossenen Titel, die ja zum Teil auch wieder deutlich rückläufig gelaufen sind, jetzt zuletzt nochmal neu aufzugreifen, also hier beispielsweise auf Aktien zu setzen, wie eine Deutsche Lufthansa, wie MTU, wie Fraport oder auch Sixt?
Ich habe nicht die geringsten Bedenken, dass die deutschen Gesundheitsbehörden und sonstige Institutionen jede Entwicklung, die in diese Richtung geht, also steigende Infektionen, sofort unmittelbar vor Ort, wo auch immer, in den Griff bekommen werden und danach handeln. Ich kann nur hoffen, dass sie das konsequent machen, und ich bin einzig sicher, dass sie es tun. Damit ist das Restrisiko oder das Risiko einer zweiten Welle nicht zu leugnen, aber deutlich zu reduzieren. Dass der eine oder andere davon betroffen wird, mag sein, Sixt oder Lufthansa natürlich, das hängt ja damit zusammen, dass natürlich weniger gereist wird. Das ist schon richtig, aber das ist nicht die gesamte Wirtschaft, sondern eben die spezifischen Sektoren, die davon ganz besonders betroffen werden. Also wie gesagt, alles, was mit Verkehr zu tun hat, was mit Veranstaltungen zu tun hat, ist im Moment kein neues Investment. Da muss man einfach darüber nachdenken, wie verhalte ich mich, bleibe ich noch drin. Die kleinen Volatilitäten von 10% hoch und runter, wie bei Lufthansa üblich, die muss man hinnehmen. Ich störe mich nicht. Mich interessiert, wo die Lufthansa den Boden gefunden hat, zwischen 7 und 8. Kursziel 12, 13. In 12, 18 Monaten ist meine bleibende, unveränderte Taxe.
Und dann schauen wir auf den großen strategischen Hingucker der letzten Tage. Siemens Healthineers mit dem großen Deal oder mit der geplanten Übernahme von Varian. Der Markt hat den Daumen erstmal nach unten gesenkt. Wie ist Ihre Meinung zu diesem Manöver? Macht der Deal strategisch Sinn?
Eine hervorragende Strategie. Die ist allerdings rechnerisch sehr komplex. Das zu erklären würde wahrscheinlich zu weit führen. Denn Siemens Healthineers hat mit dem Kauf von Varian seine Position in diesem Markt wesentlich verändert oder verstärkt. Und darin liegt eine Eigenbewertung der künftigen, nicht mehr so stark angebundenen Tochter von Siemens, denn die Mutter wird ja von 85% auf 72% zurückgehen. Damit ist der Wert von Siemens Healthineers demnächst höher als der von Siemens neu. Neu heißt nach Ausgliederung der Energiesparte. Das ergibt eine Mischrechnung, die ich im Ergebnis schon mal vorgetragen habe, die ich auch in der Aktienbörse noch konkretisiere, sodass ich sagen muss, bezogen auf den jetzigen Tatbestand, also A, Energie kommt raus bei Siemens, der Anteil von Siemens an der Siemens Healthineers Medizintechnik reduziert sich, diese selbst wertet sich aber durch Varian auf. Da haben wir also Rechnungen verschiedener Art, die wir einführen müssen. Und dann das Ergebnis ist, bezogen auf den jetzigen Siemens-Kurs, errechnet sich ein Potenzial bis etwa 160. 150, 160. Aber wie gesagt, das Ganze ist sehr komplex und kommt natürlich darauf an, wie der Markt die zugeteilten Energieaktien dann aufnimmt. Ich vermute leider mit einem Abschlag. Aber es wird ja geschenkt, also Dividende. Mal sehen, wie dann, welcher Kurs sich dann bildet für die Energietochter. Das Strickmuster oder gestrickt hat, dürfte das Herr Dr. Thomas als Finanzchef von Siemens gemacht haben. Hervorragend gemacht, kann ich nur sagen. In Deutschland ungewöhnlich, gebe ich zu. Gehört auch ein bisschen Fantasie dazu. Bewertungen orientieren sich nicht an kleinlichen Krämerrechnungen von Gewinnverwässerungen, Kapitalerhöhungen und derartiges. Wer so rechnet, kommt nicht weiter.
Zurück zu Siemens Healthineers. Eine Kapitalerhöhung wird vermutlich auch das Gesamtgewicht von Siemens Healthineers am Markt erhöhen. Wie hoch ist aus Ihrer Sicht die Wahrscheinlichkeit, dass wir demnächst oder in absehbarer Zeit zweimal den Namen Siemens im DAX haben? Und ist die Siemens Healthineers Aktie auf dem jetzigen Niveau aus Ihrer Sicht ein Kauf? Also sollte man in Gegenposition zu der Marktstimmung gehen?
Ja. Uneingeschränkter Kauf. Legen Sie mich jetzt nicht auf 1, 2 Euro fest, 38, 40 irgendwo in der Gegend. Klarer Kauf, aber wie gesagt, mit Perspektive, denn das Ganze muss ja umgesetzt werden. Der Variantkauf ist ja nicht so in 3 Wochen gemacht. Das heißt, wir bewegen uns auf einer Zeitachse von vielleicht 3, 4 Monaten, wo sich dann die Preise, sagen wir mal, eingependelt haben, die sich dann auch rechnen lassen. Am 28.09. wird ja der Spin-off praktiziert, der gehört ja auch mit dazu, sodass wir dann ungefähr sagen, wenn ich mich heute investiere oder in Siemens überhaupt investiert sein will, nehme ich Siemens Healthineers und ich warte dann darauf, dass Siemens Energy möglicherweise nach der Ausgliederung deutlich fällt, dann wird das vermutlich sogar ein Schnäppchen werden, weiß ich noch nicht. Aber ich erwähne es jedenfalls, denn der Buchwert wurde ja von Siemens für diese Energietochter mit 20 Milliarden angegeben. Inzwischen sind die Rechnungen in München bei 10 bis 12. Also das sind Differenzen, die ganz erheblich sind. Aber wie gesagt, Schwergewicht ist Healthineers.
Kommen wir damit gleich zum nächsten Dickfisch im DAX, also nach Siemens. nämlich SAP. Die Übernahme von Qualtrics liegt ja noch nicht so weit zurück. Im November 2018 wurde der Deal angekündigt. Nun gibt es den strategischen Schwenk. SAP will weiterhin Mehrheitsaktionär bei Qualtrics bleiben, aber 100% müssen es eben nicht mehr sein. Offensichtlich denkbar ist ein Teilverkauf über einen Börsengang. Wie beurteilen Sie dieses geplante Manöver und welche Ableitungen lassen sich für den strategischen Stil der neuen Führung daraus ableiten?
Endlich bewegen sich die deutschen Unternehmen. Wenn sie etwas gekauft haben, wenn auch zu einem sehr hohen Preis wie Cypress, dann können sie natürlich einen Teil des Gewinns, des Kapital oder der Kapitalbindung über einen Börsengang von Cypress, vielleicht mit 25% oder was auch immer, wieder reinholen, um es einfach auszudrücken. Jedenfalls gehört es demnächst dazu. Und das gilt für SAP genauso wie für Siemens Healthineers oder demnächst für Infineon noch einmal. Sie werden nicht umhin können. Auf jeden Fall müssen Sie, wenn Sie wachsen wollen, andere Spezialisten kaufen. Und diese sind im Technikbereich nun mal sehr teuer. Also kommt es darauf an, wie finanziere ich diese in Deutschland leider nicht machbare, sondern nur im Ausland akquirierbare Kenntnisforschung von hochwertiger Art, um als Unternehmen weiterzukommen. Infineon kämpft um seine Position Nummer 5 im ZIP-Markt, SAP um seine im Bereich der Software. Und wie gesagt, ich kann das nur wiederholen, ohne permanente Zukäufe kleiner Spezialisten, die teuer sind, kommen wir nicht weiter. Und das wird honoriert, natürlich.
Wobei der Markt ja zum Teil da durchaus etwas vorsichtig ist, den Daumen erstmal nach unten senkt, wie jetzt zum Beispiel ja bei Siemens Healthineers. Ich meine, bei Infineon wäre auch erstmal die Stimmung eher verhalten gewesen oder negativ gewesen, aber das sind ja dann möglicherweise die besonderen Chancen, wo man dann eben auch in Gegenposition gehen kann, nicht wahr?
Ich kann das nur wiederholen. Wer heute in den großen anspruchsvollen Feldern, also Medizintechnik und insgesamt Computer oder Kommunikation, wie Sie nennen wollen, weiterkommen will, kann nicht anders als akquirieren dort, wo ich etwas bekomme und was zu mir passt. Und das ist leider teuer. Das lässt sich nicht mehr rechnen mit KGV und Gewinn je Aktie und Kapitalverwässerung und alle diese Dinge, sondern es geht um unternehmerische Entscheidungen, die viel Mut verlangen. Ein Blick auf 5 Jahre, 6 Jahre im Voraus. So weit muss man denken. Das ist in Deutschland, da sagen wir mal, sehr bescheiden. Aber wenigstens diese beiden oder diese drei jetzt sind dabei und das ist wirklich belohnenswert.
Wir haben also auf der einen Seite SAP und Qualtrics oder Teilverkauf von Qualtrics. Sie sprachen vorhin von Cypress schon, das ist ja der Zukauf von Infineon. Schauen wir vielleicht dann noch in Richtung Infineon. Gestern gab es ja Zahlen von Infineon und es gab auch die Meldung, man sehe konkrete Anzeichen einer Erholung im besonders hart getroffenen Automobilmarkt. Das macht natürlich etwas hellhörig. Es ist auch nicht der einzige Hoffnungsträger für Infineon, denn man sieht sich ja auch als Profiteur einer zunehmenden Digitalisierung. Zwei Fragen also im Kontext von Infineon bzw. erweitert auch zur Automobilbranche. Erstens, Infineon, die Aktie hat sich ja schon sehr kräftig von ihrem Tief erholt. Ist hier perspektivisch noch mehr drin? Kann man hier immer noch auf der Kaufseite agieren? Und zweitens, zur Automobilbranche, ist mit einem solchen Rahmen eine Erholung dann tatsächlich auch die Chance gegeben, dass die Automobilwerte eine Outperformance zeigen in der näheren Zeit gegenüber dem DAX?
Also zunächst haben die Autowerte seit dem 23. März, also dem Tiefpunkt im Ausverkauf, schon mal 100% zugelegt. Frage an alle Zuhörer und Zuschauer, wer ist dabei? Die wenigsten vermutlich. Ich habe das von Anfang an gesagt und wiederhole das. Grundsätzlich funktioniert die deutsche Wirtschaftsentwicklung oder Erholung nur so, wie die Autoindustrie sich ebenfalls erholt. Ob nur mit Verbrenner und ohne Verbrenner, mit mehr oder weniger E-Mobility, nichts führt daran vorbei, dass Deutschland so sich erholen kann wie der Autobau. Und darauf kommt es an. Immerhin hat IFO vorgestern schon mal angemerkt, dass auch Sie der Meinung sind, also die Münchner IFO-Experten, dass sich der gesamte Markt für Autoindustrie jetzt als Ganzes, meinetwegen können Sie auch Wasserstoff mit hinzurechnen, vor einer bedeutenden und sehr langfristigen Aufwärtsbewegung befindet. Ich betone langfristig, nicht für 3 Monate und nicht für 6 Monate oder 2 Jahre, sondern langfristig, getragen von einer völlig neuen Technologie, die nun mal den Markt verändert. Nehmen wir mal die simplen LKWs. LKW, wann auch immer, mit Wasserstoff oder mit Brennstoffzelle, wie auch immer. 25-30% aller LKWs, die in Deutschland oder Europa laufen, müssen demnächst von der Straße geholt werden, weil sie den normalen Klimabedingungen nicht mehr genügen. Allein darin liegen die zyklischen Anstöße. Wie die LKW-Bauer sich dann entscheiden, ob Brennstoff oder nicht, ist mir völlig egal. Wichtig ist der Automarkt. Das Gleiche gilt für die PKW-Bereiche. Es wird mehrere Antriebsaggregate oder Technologien geben und es kommt auf die Kreativität der Marken an, was sie daraus machen, wie sie das gestalten. Und das ist die Dynamik in einem Gesamtmarkt.
Bevor wir gleich noch ein wenig in die USA zurückkehren, noch ein anderes Unternehmen, was wir hier unter dem Label Strategie mal kurz anleuchten wollen, TUI, einer der großen Verlierer der Corona-Problematik. Heute gibt es ein großes Interview der Börsenzeitung mit Unternehmenschef Friedrich Jussen. TUI hat nicht nur die Kosten im Blick, sondern auch offensichtlich eine Verschlankung in der Bilanz. Wie sehen Sie die längerfristigen Überlebenschancen für diesen Reiseriesen? Und ist die Aktie nach dem inzwischen ja wieder erfolgten Rücksetzer im Kurs jetzt auch wieder ein Kauf? Die Charttechnik sieht ja durchaus interessant aus.
Alles, was mit Reisen zu tun hat und natürlich auch mit den Kreuzfahrten und Touristik, ist natürlich eine Frage, wie bekommen wir die Corona-Gefahr überhaupt in den Griff? Mit welchem Impfstoff, von welcher Art von Impfstoffe und wie verteilt sich das Ganze? Also da muss man wahrscheinlich schon mit einer längeren Zeitdauer rechnen, und zwar aus allein menschlichen Gründen. Denn ich gehe ungern auf oder überhaupt nicht auf einen Kreuzfahrer, wenn ich dort also mit der Maske 14 Tage rumlaufen muss. Und das wird nicht hingehen. Also dann wird es andere Einrichtungen geben müssen, um das zu regulieren. Kurzum, die Zahl der Kunden, Klienten, die wird sich nur sehr langsam entwickeln. Das gilt ja auch für den Lufthansa-Anteilbereich. Kurzum, es ist natürlich anzunehmen, dass die TUI genauso wie Karibien oder die Norwegien Kreuzfahrten natürlich die Entwicklung neu einschätzen müssen, das Equipment möglicherweise verändern müssen, also die Fährschiffe neu konstruieren oder irgendwie organisieren. Und das Ganze bedeutet eben eine Zeitfrage. Also TUI auf der jetzigen Basis ist ein Kauf, wenn ich 3 Jahre weiterdenke. 3 Jahre, wo steht TUI dann? Vermutlich noch nicht mal bei dem Umsatz, den sie im letzten Jahr gehabt haben, bei einem kleineren Umsatz, aber der ist dann in der Qualität sehr vermutlich besser, weil es kleinere, hochwertigere Volumina geben wird oder Ferienreisen oder wie sie das nennen wollen. Und deshalb muss ich sagen, bei 3 kaufe ich und in 3 Jahren habe ich dann 9 oder 10 und das reicht mir. Aber die Wartezeit muss sein. Geht nicht anders.
Gehen wir zurück in die USA. Klumpenrisiko war als Stichwort ja schon gefallen. Ein Klumpenrisiko ist sicherlich auch bei Microsoft zu unterstellen, bei dem großen Dickfisch. Abseits der technologischen Kompetenzen bei den Hightech-Riesen in den USA sind aber natürlich auch hier strategische Pinselstriche möglich. Und einer davon könnte politisch sogar recht bekannt werden, nämlich eine mögliche Übernahme des US-Geschäfts des Videodienstes TikTok. Was halten Sie von einem solchen Manöver?
Na, das ist schon mutig, was Microsoft dort macht, aber ich glaube schon weitsichtig, denn TikTok USA, um diese geht es ja, die hat immerhin ein Potenzial, wenn sie dann wirklich ohne Genehmigung und ohne Einschränkung tätig sein kann, ein Potenzial von bis zu 800, vielleicht sogar 1 Milliarde User. Und das ist für eine Adresse wie Microsoft na schon eine sehr interessante neue, vielleicht sogar ein neues Geschäftsfeld für Microsoft. Und Microsoft kann sich das erlauben. Die sind ja im sonstigen Geschäft, im Cloud- und im Softwaregeschäft bestens etabliert. Und sie hätten dann ein wirklich drittes Bein. Das scheint mir verlockend. Mehr kann man im Moment nicht sagen, weil zu TikTok die Zahlen ja etwas ambitiös sind. Zum Teil in den Aussagen, zum Teil in den Fakten. Die liegen nicht genau vor. Also kurzum, wenn sie das machen, dann machen die Amerikaner das richtig, dass sie sagen, wenn schon, dann sofort. Und dann haben wir TikTok unter Kontrolle. Das macht Sinn.
Wenn wir auf die Aktie schauen, Microsoft ja auch sehr, sehr gut gelaufen. Reicht das als Argument, um jetzt noch aufzuspringen, oder sollte man auch hier lieber auf eine Beruhigung bei den Hightechs warten?
Also bleiben wir bitte auf dem Teppich. Apple und Amazon kämpfen darum, möglichst die 2-Billionen-Dollar-Marke zu erreichen. Dafür fehlen Apple noch, glaube ich, 10% oder 9% und Amazon vielleicht noch 15%. Mal sehen, wer der Erste ist. Im Verhältnis zu den Geschäften ist das weit überdreht. Aber es ist nun mal eine Story, die haben wir ja schon früher erlebt, in anderen Formen. Und das gehört ja auch zur Börse. Es geht um Korrekturen, nicht um einen Crash und nicht um ein Chaos, sondern nur um eine Korrektur. Apple ist das am besten oder macht das am besten vor. In den letzten 18 Monaten hat Apple allein jeweils zweimal und demnächst das dritte Mal so um die 30% korrigiert. Und diese Korrektur, die reicht dann jeweils aus, die spekulativen Spitzen herauszunehmen aus dem Kurs oder aus der Bewertung, und dann kann man wieder neu investieren. Die erste rückblickend, was ich gerade gesagt habe, war im Herbst 2018, das ist also noch gar nicht so lange her, sagen wir mal 20 Monate. Die nächste war also jetzt im Corona-Crash. Der Anstieg jetzt, der wird korrigiert werden, ebenfalls um locker gesagt 25-30%, und dann kann man wieder investieren. Wer also in den Ticks operiert, muss sagen, ich habe einen Trend und ich habe technische Korrekturen in diesem Trend. Und wer damit umgeht, der macht, kann immer dabei bleiben. Aber er muss beweglich diese Dinge beachten.
Okay. Herr Banneker, vielen Dank für Ihre Einschätzung und Ihre Gedanken. Liebe Zuschauer, wir sind ans Ende der heutigen Sendung gekommen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ihnen noch einen richtig guten, sehr erfolgreichen und schönen Tag. Machen Sie es gut.
Ich wünsche Ihnen ebenfalls einen erfolgreichen Tag.
Bitte beachten Sie die nachfolgenden rechtlichen Hinweise. Die Inhalte dieses Beitrags dienen ausschließlich der Information und sind kein Ersatz für eine klassische Anlageberatung. Mit diesem Beitrag wird weder ein Angebot zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung eines Wertpapiers oder Anlagetitels unterbreitet. Auch sind die Inhalte nicht als Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder zu sonstigen Transaktionen zu einem Anlagetitel zu verstehen. Die in den Veröffentlichungen gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig erachten, jedoch nicht obligatorisch einer neutralen Prüfung unterzogen haben. Die Hanse A. Bernecker Börsenbriefe GmbH übernimmt keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Die in diesem Beitrag vertretenen Meinungen stellen ausschließlich Auffassungen der Autoren und der Redakteure dar und können sich jederzeit ändern. Solche Meinungsäußerungen bzw. Meinungsänderungen müssen nicht veröffentlicht werden. Dasselbe gilt für technische Analysen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Mitarbeiter in Aktien oder sonstigen Anlageinstrumenten, die besprochen werden, selbst investiert sind. Jedoch kommen sie ihrer Tätigkeit mit einem Grad an Unabhängigkeit nach, die der Höhe des Risikos für die Beeinträchtigung von Interessen der Leser, Zuschauer bzw. auch Zuhörer angemessen ist. Eine Vergütung von Unternehmen, deren Werte in diesem Beitrag besprochen wurden, findet nicht statt. Jedes Investment beinhaltet Risiken. Die vergangene Entwicklung besprochener Wertpapiere und Anlageinstrumente ist nicht notwendigerweise maßgeblich für die künftige Performance. Der Wert jedes Investments kann sowohl sinken als auch steigen, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den investierten Gesamtbetrag zurück. Selbst ein Totalverlust kann nicht ausgeschlossen werden. Auch die Entwicklung von Devisenkursen kann im Einzelfall die Performance beeinflussen bzw. belasten. Bei Investments, für die es keinen anerkannten Markt gibt, können Investoren Schwierigkeiten haben, diese zu veräußern oder zuverlässige Informationen über den Wert oder das Ausmaß des Risikos, dem ein Investment unterliegt, zu erhalten. Die Weiterleitung der Veröffentlichungen ist untersagt. Davon ausgenommen sind Inhalte, die wir selbst über das Internet inklusive Social Media, wie zum Beispiel YouTube, Facebook etc. veröffentlichen. Vielen Dank.